In der heutigen Hörspielkammer des Schreckens widmen wir uns der 5. Folge der neuen Europa-Gruselserie.
Sie trägt den vielversprechenden Titel Dracula, Tod im All.
Wo bitte sehr ist das denn vielversprechend?
Hörspielkammer des Schreckens. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
Die H.G. Francis-Gruselserie von Europa hat Anfang der 80er Jahre Tausende von Hörspielfans nachhaltig beeindruckt.
So sehr, dass sie nicht nur bis heute äußerst beliebt ist, sondern schon seit Jahren zahlreiche Label dazu animiert, eigene Nachfolger auf die Beine zu stellen.
Natürlich mit jeweils nur wenig Erfolg. Nun, seien wir ehrlich, schon die Original-Gruselserie hatte bei aller Qualität auch ihre Schwächen und lebt zu einem nicht geringen Teil von ihrem Nostalgiefaktor.
Und die selbsternannten Nachfolger haben meist auch eher treffsicher die Schwächen übernommen und besagte Qualität leider in ihren Umsetzungen vergessen. Ebenso wie jede Form von Charme, Humor oder Originalität.
Den ersten Tabellenplatz verteidigt seit vielen Jahren die Serie Dreamland-Grusel, deren 40. Rohrkrepierer wir beim letzten Mal besprochen haben.
Fair und ausgewogen, versteht sich.
Ja, selbstverständlich!
Und unser gefiederter Gevatter Birk drückt ja in Kürze schon wieder ein neues Hörei aus seiner Nidderauer Trash-Kloake. Und dieses Werk könnte Parallelen zu dem heutigen Kandidaten aufweisen, da es ebenfalls im Weltall spielt und, aller Wahrscheinlichkeit nach, ebenfalls käsig und ungruselig sein wird.
Die Art Appetizer, die leider reichlich unappetitlich ist.
Jedenfalls hat sich Europa nun offenbar gedacht, was andere nicht können, das kriegen wir doch sicher genauso mangelhaft hin. Also hat man eine eigene Nachfolgeserie ins Leben gerufen.
Und die beweist, dass man es heutzutage wirklich genauso mangelhaft hinbekommt.
Herr Leach!
Geschrieben von André Minninger, was in gewisser Weise passend ist. Der hat nämlich als Skriptautor der 3 Fragezeichen schon so einige gruselige Folgen produziert.
Du meinst im Sinne von gruselig schlecht?
Na, verständlich. Und ja, er hat auch mal eine quasi göttliche Version von Nightmare on Elm Street verfasst, als das Rad erfunden und der letzte Säbelzahntiger getötet wurde. Sein Werk danach war jedoch eher durchwachsen.
Was immerhin eine Bewertung ist, von der die anderen Bunken bei ihrem Schrutt nur träumen können. Der ist nämlich qualitativ durchweg auf Bodenniveau.
Wo sonst? Ist ja Hörspiel. Und auch was die heute von uns besprochene Folge angeht, muss man schon mal festhalten, dass sie im Gegensatz zu den meisten anderen Audioverbrechen in der Hörspielkammer zumindest solide produziert worden ist. Von Leuten, die ihr Handwerk beherrschen, mit vorhandener Regie und mit Schauspielern, die nicht scheiße sind und entweder zusammen aufgenommen oder gut geixt wurden.
Traurig, dass man diese Faktoren extra positiv erwähnen muss und sie nicht das selbstverständliche Minimum aller Hörspielmacher sind.
Also, worum geht es bei Dracula Tod im All?
Lass mich raten, um Dracula?
Ja, genau.
Und das All?
Gut gemacht. Die ganze Intelligenz eingesetzt.
Was?
Dracula und All. Das ist doch eine Kombination, die schon mal an sich bemerkenswert ist. Also bemerkenswert bescheuert. Aber gut, irgendwie lässt sich aus jeder erst einmal blöd wirkenden Prämisse auch etwas überraschend Positives machen. Man muss es nur drauf haben.
Und was es drauf haben bedeutet, das erklären wir den ganzen Hörspiel-Label-Äumeln vielleicht später mal.
Also dann. Die Xeron 4 bricht in ein paar hundert Jahren ins Weltall auf. Wegen irgendeiner wichtigen Mission. Auf dem Rückweg empfängt die Crew ein Signal von einem unbekannten Planeten, auf dem sie dann eine seltsame Holzkiste findet.
Die sich bei näherer Betrachtung als Sarg entpuppt, der noch dazu mit schweren Eisenketten gesichert ist. Die Crew bringt ihn an Bord ihres Shuttles.
Was natürlich ein großer Fehler ist, denn im Sarg steckt kein anderer als Graf Dracula, der Herr der Finsternis. Er attackiert nach und nach die Mannschaft des Raumschiffs, um letzten Endes zurück zur Erde zu gelangen. Was natürlich nicht klappt.
Soweit so.
Ja, das ist alles?
Ist es. Und dann wieder nicht. Denn auch wenn es inhaltlich geradlinig und, so viel kann ich vorwegnehmen, ohne jede Wendung oder Überraschung erzählt wird, so ist die Umsetzung dann doch recht vielfältig.
So ist es. Denn man hat sich bei Europa offenbar dafür entschieden, gleich mehrere Genres auf einmal zu bedienen und ständig von einer Erzählweise in die nächste zu switchen.
Es beginnt wie eine verschollene, oder besser gesagt zu Recht verworfene, Folge von Raumschiff Orion. Das heißt, es hat den dröchten Charme der 60er, es gibt viel Gefrotzel zwischen den ewig gut gelaunten Crewmitgliedern und selbst Männer, die bis vor ein paar Stunden noch im sechsmonatigen Tiefschlaf lagen, fangen direkt wieder an zu flirten, als ob es nie einen MeToo-Skandal gegeben hätte. Außerdem ist die Crew von den Nationalitäten her bunt gemischt und hört auf Namen wie Stella Dupont, Tarek Tomalla oder Björn Hellström.
Ja, da gibt es wirklich Parallelen zur guten alten Raumpatrouille. Was es leider nicht gibt, sind Schauspieler vom Format eines Dietmar Schönherr oder Wolfgang Völz, eine Story in der Qualität der damaligen Serie oder deren Charme. Geschweige denn die geniale Musik von Peter Thomas.
Nach dem launigen Raumpatrouille-Gefrotzel, quasi dem Hörsturz zur Erde, erleben wir dann die Außenmission auf dem Planeten Cypras 34 und sind plötzlich in einem ganz anderen Genre. Ernstnehmbare Science-Fiction.
Langweilige ernstnehmbare Science-Fiction, um genau zu sein. Etwa mit der Spritzigkeit der Perry-Rhodan-Hörspiele mit Uwe Friedrichsen. Spannend ist das nicht, wie die Crew über den Planeten tapert und es mit dem geräuschlosesten Sandsturm aller Zeiten zu tun bekommt. Und nur, weil man alle Sprecher minutenlang in leergefressene dicke Bohneneintopf-Konservendosen labern lässt, ist das nicht automatisch ein akustischer Leckerbissen.
Ach ja, was wir ganz vergessen haben. Der weibliche Captain des Raumschiffs, Valentina Alexandrowa, wird von Gerti Honeck gesprochen. Das ist eigentlich eine pfiffige Idee, denn die sprach ja auch Captain Janeway bei Star Trek Voyager. Frage: Wie kann man dem Hörer diese schöne Referenz verleiden?
Antwort: Indem man keine der beliebten Eigenschaften besagter Star Trek-Rolle einsetzt, sondern Gerti Hornburg anscheinend im Studio auf eine Chaiselongue gefesselt und mit 50 Kilo Kord und Rüschen zugedeckt hat, bis sie klingt, als würde sie per Pflegedienstanhalter durch die Galaxis pesen, auf der Suche nach Deep Space Sterben im Herbst, einem futuristischen Altersheim. Schön mit Kaffeekränzchen und so.
Wer würde denn ein Kaffeekränzchen im All hören wollen?
Keiner und alle gleichzeitig. Quasi André Schrödingers Nightmare on Quality Street. Keiner, weil es scheiße wäre. Und alle, weil die zweite Szene im Hörspiel wirklich ein Frühstück mit der gesamten Mannschaft ist. Inklusive Kaffee trinken. Alle schlagen sich die Bäuche voll, weil es so gut schmeckt.
Sehr futuristisch. Und als nächstes bleiben die Protagonisten dann im Berufsverkehr stecken?
Nein, das ist eine andere Serie, Junior.
Warum nennst du mich so blöd?
Ja, warum nicht, Junior?
Ja. Und lustigerweise sagt die greise Kapitänin dann auch noch:
Zumindest schläft man viel und altert dadurch langsamer.
Ja, wie alt ist die denn dann, wenn das schon die langsamer gealterte Version von ihr ist?
Die Jopi Hesters des Weltraums.
Git! Ähnliches gilt übrigens auch für die Besetzung von Graf Dracula. Der wird von keinem weniger Erwartbaren gesprochen als Udo Schenk. Guter Mann. Auch wenn man ihn natürlich schon 1 Million Mal als Bösen gehört hat. Selbst bei Lady Bedford und Holger die Hörspielgurke.
Andererseits ist es ja ein kluger Schachzug, Schenk für diese Rolle zu besetzen. Denn er ist ja die deutsche Feststimme von Gary Oldman. Und der war ja Dracula in dem berühmten Film von Francis Ford Coppola.
Da sage ich, klasse.
Blöd nur, dass uns Udo damals nicht den euden Gary gesprochen hat, sondern Keanu Reeves.
Da sage ich, scheiße.
Bei Frettchenpferd Coppoliers Dracula-Film hat niemand anderes als Christian Brückner den Blutsauger synchronisiert.
Ah, sieh mal an. Klar, Brückner wird man sich bei Europa nicht leisten wollen.
Doch, doch. Der war vor kurzem erst dort und hat Ben Hustler in der 3-Fragezeichen-Folge 201 Höhenangst gesprochen.
Ah, naja, schade, dass er keinen Bock hat, bei so einem Schrott wie dieser Gruselserie mitzumachen. Sag mal, wer ist hier eigentlich der Erzähler?
Da kommst du nie drauf.
Christian Brückner?
Christian Brückner.
Okay, dann war er damals Old Man bei Coppola und heute Very Old Man bei Europola.
Kann denn Udo Schenks Rolleninterpretation dem selber ziemlich ausgelutschten Eckzahnträger irgendwelche neuen Facetten abgewinnen?
Was ist das denn für eine bescheuerte Frage? Wann sollen Körting und Co. sowas denn ausarbeiten? Die haben doch wirklich genug damit zu tun, in den 500 Untergeschossen ihrer Studiovilla nach kacke klingenden Soundsenkeln zu wühlen. Schenks Dracula ist so ein Klischee-Vampir, der einfach nur derbe blutdurstig ist und immer lacht.
Der immer lacht.
Der immer lacht, der immer lacht, der immer lacht. Ach ja, und er macht ziemlich alberne Laute, wenn er an seinen Opfern rumsaugt. Genau. Das ist, wenn wir hier nicht gewinnen, dann treten wir ihm wenigstens den Rasen kaputt in einer neuen Dimension.
Lionel Hampton.
Es folgt auch noch eine weitere Sequenz im Orion-Style, in der sich die Crew ordentlich einen hinter die Binde kippt.
Und dann passiert es. als keiner mehr damit gerechnet hat. Plötzlich und vollkommen unerwartet folgt die erste gruselige Szene des Hörspiels. Die leider gleichzeitig auch die letzte ist.
Graf Dracula nimmt telepathisch Verbindung mit Ärztin Diana auf, die unter seinen Beschwörungen wie in Hypnose zum Shuttle geht und ihn aus seinem Sarg befreit.
Ja, das macht er gut, der Udo. Und hier deutet das Hörspiel für einen Moment an, was es hätte werden können. Nicht originell, schon zigmal gehört, viel zu lang, aber eben durchaus unheimlich und stimmungsvoll.
Ja, das geht aber nicht. Der Schrotthörspiel-verwöhnte Hörer würde den Kontrast nicht verkraften. Daher wechselt das Hörspiel zum dritten Mal das Genre und bietet den üblichen Vampir-Trash, wenn Graf Udo sein erstes Opfer anknabbert.
Leider so ungruselig und albern umgesetzt, dass dagegen das Hörspiel mit den sich gegenseitig beißenden und schwarz werdenden Schlümpfen erschreckender wirkt.
Hier ärgert man sich höchstens schwarz, so vorhersehbar und abgeranzt wie der ganze Schlons ist. Lustig auch, wenn Diana die Eisenketten mit einem 4000 Grad heißen Plasmaschneider wegbrutzelt, ohne dass der Holzsarg irgendeinen Schaden nimmt.
Ja, Moment. Dass Eisen viel besser brennt als Holz, ist aber bekannt.
Sicher. Nun, Dirty Diana wird nach dem Biss zur immer spitzgeilen Vampirschlampe und dezimiert zusammen mit Meister Udo die restliche Crew.
Überraschungen gibt es dabei keine, außer dass das Hörspiel jetzt das fünfte Stadium seiner müffeligen Metamorphose erreicht. Nun ist es so eine Art Groschengrusler im Weltraum. Es erinnert stark an John Sinclair. Also die Fassung von Tonstudio Braun. Echter Dialog zwischen Walter Beanstalk und Opa Dracula.
Was hältst du von dieser Brechstange?
Aber, Professor, wie ungezogen von Ihnen, mir die Eisenstange in den Leib zu rammen. Jetzt hat mein Lieblingsfrack ein hässliches Loch. Doch ich ziehe die Waffe wieder heraus.
Aber das ist doch...
Denn ich bin dagegen immun.
Nein.
Im Gegensatz zu Ihnen.
Nicht.
Ich nur wieder. Ich nehme an, da hat André Minninger wohl auch 30 Jahre lang im Tiefschlaf gelegen, wenn er glaubt, dass solche die Vorgänge beschreibenden Scheißdialoge noch zeitgemäß wären.
Was hältst du von diesem Lektorat,
nein.
Brauneis?
Nein!
So geht das.
Ist diese Stelle nur drin, weil Marc Brauneis vor einiger Zeit ebenfalls mal bei seinem Hottentotten-Theater den Dracula gegeben und dafür einen schmierig selbstgefälligen YouTube-Trailer gedreht hat, in dem er sich von seinen Schmidt-Grey-Bunnies den erschlaffenden Hals lutschen ließ und das er vor kurzem dort gelöscht hat, nachdem wir dort einen Kommentar hinterlassen haben?
Nein.
Aha. Und ein bisschen früher konntest du mich nicht unterbrechen. War wohl immerhin der längste Satz, der je in einer Hörspielkammer zu hören war.
Ich muss doch auch ein bisschen die Outtake-Ausbeute im Blick haben, Auch nicht schlecht ist Simone Tomallas Reaktion, als er von der geilen Diana gebissen wird.
Deine Zähne! Was machst du da? Oh, bitte nicht!
Hervorragend! Wie ein Mashup von Katharina Braurens Scheiße, ich verliere mein Gebiss und Hotte Franks Ich will doch nicht.
Alles Sternstunden beknackter Europamomente. Wahnsinn, was wir diesem Label alles zu verdanken haben.
Nix?
Doch! Mindestens das Erschaffen einer ganzen Generation komplett verstrahlter Gestalten wie Thomas Birker, der Talker-Lounge-Bande und wie sie nicht noch alle heißen. Diese ganzen Typen, die sich nur richtig spüren, wenn sie sich ununterbrochen solche Fremdschamklumpen wie Masters of the Universe reinziehen und im Anschluss sogar Gesprächskreise abhalten, in denen sie sich gegenseitig ihre Highlight-Stellen daraus vorsülzen.
Ja, danke, Körting. Im Hörspiel sind mittlerweile jedenfalls alle vom wilden Vampir gebissen oder umgebracht worden. Bis auf Captain Honecker und Assistentin Stella McBrettschneider.
Die nun langsam schnallen, dass etwas mit der restlichen Besatzung nicht stimmt. Womit wir beim sechsten Genre wären, der Kriminalermittlung.
Der zu 100% uninteressanten Kriminalermittlung. Denn der Hörer weiß ja im Gegensatz zu den beiden Ischen ganz genau, was passiert ist. Er war ja leider immer dabei. Das macht die nächsten Minuten dann besonders zäh, wenn den beiden nach und nach Dinge klar werden, die wir alle längst wissen.
Und ihr hört schon im Hintergrund, aus welcher Rubrik diese Sequenz stammt.
Der qualitativ tiefste Punkt des Hörspiels.
Die beiden Frauen haben nämlich eine Videoaufzeichnung der Attacke von Dracula auf Björn und Walter entdeckt und sehen sich die jetzt an. Komplett.
Das ist dann an Überflüssigkeit und Langeweile nicht mehr zu überbieten. als Hörer müssen wir die ganze Sequenz nochmal hören. 2,5 quälende Minuten lang. Ohne Kürzungen und Schnitte. Von neuen Erkenntnissen ganz zu schweigen.
Moment, vielleicht gab es ja neue Erkenntnisse und die wurden dann am Ende doch noch gekürzt und rausgeschnitten. Dann hättest du ja doch alles bekommen, was du dir wünschst.
Halt doch einfach die Fresse. Man hätte die Stelle weglassen oder mit einem einzigen Erzählersatz zusammenfassen können. Und es würde nichts fehlen. Gar nichts. Außer einer gehörigen Portion Langeweile.
Naja, wobei ganz richtig ist das nicht. Es wird noch kurz die Frage aufgeworfen, wieso der Graf auf dem Video nicht zu sehen ist. Und sich Björn auch auflöst, nachdem er gebissen wurde.
Weil die beiden Vampire sind und nicht von der Kamera aufgenommen werden.
Yep.
Das wussten wir doch auch längst.
Stimmt. Was wir aber nicht wussten, ist, dass so eine Kamera nicht nur die Handlungen und Dialoge der Hörspielcharaktere aufnimmt, sondern auch die musikalische Szenenuntermalung, die zu hören ist, wenn Dracula sich den beiden vorstellt. Oder ist das gar kein Fehler? Und das ist nicht die Szenenmusik des Hörspiels gewesen, sondern Graf Dacula hat einfach eine kleine Soundbox mit dabei und spielt sphärische Mucke für seine Auftritte ab?
Ja, diese Sequenz ist wirklich für die Katz. Und man müsste sie als echten Griff ins Klo bezeichnen, wenn die ganze Produktion nicht längst wie Ewan McGregor in Trainspotting komplett in die Kanalisation eingetaucht wäre.
Es folgt dann noch der Showdown des Hörspiels. Ein Problem der Story ist, dass sie trotz aller für Dracula eher untypischen Elemente wie Weltraum und Shuttle nicht auf die klassischen Klischees verzichten will. Dracula fürchtet das Kreuz, Vampire haben kein Spiegelbild und natürlich werden sie durch Tageslicht getötet.
Wodurch man wie so oft das Gefühl hat, dass es fast schwieriger ist, diese Art Gegner nicht sofort platt zu machen. Auch hier hält sich der Widerstand in Grenzen. Der Captain und Stella können 4 Vampire mit nur einem popeligen Kreuz an einer Halskette in Schach halten. Und Dracula hat wirklich Glück, dass die Besatzung nur interstellare Nahrung an Bord hat. Sonst würde man ihm wohl mit einem Knoblauchbaguette den Garaus machen.
Den Plot erleben wir wahrscheinlich in Kürze bei Dreamland Grusels Folge Hörspielschweine im Weltall. In diesem Hörspiel muss Gerti Fröbeck zu einer anderen List greifen. Ihr gelingt es, ohne große Schwierigkeiten alle 4 Gegner auf einmal auf der Brücke festzusetzen. Dann öffnet sie die Strahlenvisiere des Raumschiffs, während gerade eine Supernova stattfindet. Das dabei entstehende Licht tötet alle Vampire.
Okay, das hat was. Wenn es auch aufgrund des geringen Widerstands und der völlig fehlenden Taktik des Obervampirs ein Fall für eine andere Rubrik unserer Sendung ist. Aber geschenkt, ein Bösewicht muss ja nicht der stabilste Nagel im Sarg sein und die hunderte von Jahren in der Kiste haben ihm vielleicht das Gehirn vernebelt. Es stellt sich in dem Zusammenhang aber eine ganz andere Frage.
Wenn Graf Dracula in dieser Welt tatsächlich durch so etwas Simples wie Tageslicht getötet werden kann, wieso macht man sich dann überhaupt die ganze Mühe mit dem vernagelten Sarg, den man ins Weltall schießt, damit er in der Sonne verglüht? Warum brachte man den ollen Sarg nicht einfach auf der Erde ins Freie und lüftete ihn tagsüber kurz durch? Dann wäre Dracula auch zu Staub zerfallen und man hätte sich den ganzen Driss klemmen können.
Ja, was bist du blöd.
Und es ist ja nicht so, dass die Nummer mit dem Tageslicht zwangsläufig zu Dracula gehört. Im schon erwähnten Coppola-Film mit Gary Oldman hat ihm das zum Beispiel nichts ausgemacht.
Eine Sache, die bei Coppola komischerweise auch gefehlt hat, der launige Abschlusslacher. Aber da konnte André Minimi wohl nach 30 Jahren entsprechender Gräueltaten bei den 3 Fragezeichen nicht drauf verzichten.
Hier dann besonders jämmerlich serviert, wenn der Captain und Stella gerade noch ihre toten Crewmitglieder betrauern, die allesamt zu Staub zerfallen sind, und Stella betont, wie sehr ihr die ans Herz gewachsen waren.
Nur um dann direkt im nächsten Satz einen Mega-Gag rauszuhauen. Nämlich, dass auf der Brücke dringend mal jemand Staub saugen muss.
Respekt.
Was kommt als nächstes?
Es ist wirklich schade, dass Marc Brauneis den Polizeiangaben nach wegen seines eigenen unnötigen Anzeigentheaters so sehr einen an der Psychozwiebel bekommen hat, dass er wegen kompletter Reinsteigerei in Albernheiten seinen gebuchten Sommerurlaub absagen musste.
Ja, schlimm. Ich vermisse ihn auch. Ach, bevor ich es vergesse, bei Joachim Otto müsste dringend mal wieder gesaugt werden.
Fazit. Hier haben wir ziemlich maue Hörspielunterhaltung kredenzt bekommen. Meistens nichts Halbes und nur selten etwas Ganzes. Und wenn, dann etwas ganz Beschissenes.
Für reinen Trash zu dröchte und zu wenig unterhaltsam, für alles andere zu doof. Und sowas als Gruselhörspiel zu bezeichnen, ist schon absurd, wenn mit viel gutem Willen bestenfalls eine Stelle im Hörspiel als gruselig gelten darf. Klar, es richtet sich eher an Jugendliche, aber nicht mal Pepper Woods ist mit einer so dermaßen fest angezogenen Fantasiehandbremse im Kopf unterwegs wie Mimi Minninger und ihre Fälle.
Und doch gibt es sogar erwachsene Hörer, die diesem Schmuh tatsächlich nicht nur was abgewinnen können, sondern Parallelen zu Klassikern wie Alien sehen.
Die sollte Ridley Scott aber mal dringend verklagen.
Im Weltall hört dich niemand schnarchen.
Ja, und das war's dann für heute. Nächstes Mal wird es sicher besser, denn dann widmen wir uns einem anderen Hörspiel, nämlich Found Footage.
Was mit anderen Worten heißt, dass es in Wahrheit nicht besser wird.
Nachti!
Witch, witch is the kitchen witch. The kitchen witch is the witch, which is in the kitchen.
Unser gefiederter Gevatter Birk drückt ja in Kürze schon wieder ein neues Hörei aus seiner Nidderohr-Trash-Talke.
Was in gewisser Weise passend ist. Der hat nämlich als Skript... Oh. Sein Werk danach war die... Wurde. Sein Werk danach war die... Und auch was die Folge... Und auch was die heute von uns besprochene Folge angeht.
Traurig, dass man diese Faktoren extra positiv erwähnt. Oh Gott. Gleich mehrere Genres auf einmal zu bedienen und ständig von einer erzählen. Gleich mehrere Genres auf einmal zu bedienen. Nein.
doch, hat man. Gegeben hätte. Gegeben hätte. Vorher war. Erleben wir dann die Außenmission auf dem Planeten Zypras 34. Boah. Und die ist zum Bölken spannend.
Ja.
Nee, zum Bölken blöd war es, glaube ich.
Ja, wollte ich meinen. Langweilige, ernstnehmbare Science-Fiction, um genau zu sein. Etwa mit der Spritzigkeit der Perry Rhodan-Hörspiele mit... Und nur weil man alle Sprecher minutenlang in leergefressene dicke Bohneneintopf-Konservendosen labern lässt, ist das nicht automatisch ein akustischer Leckerbissen. Antwort? Indem man keine der beliebten Eigenschaften besagter Star Trek-Rolle einsetzt, sondern Gerti Hornburg anscheinend im Studio auf eine Chaiselongue gefesselt und mit 50 Kilo Kord und Rüschen zugedeckt hat, bis sie klingt, als würde sie kein Pflege zahlt. Wieso habe ich den überhaupt so lange geschafft? Sondern Gerti Hornburg anscheinend im Studio auf eine Chaiselongue gefesselt und mit 50 Kilo Kord und Rüschen zugedeckt hat, bis sie klingt, als würde sie per Pflegedienst anhalten durch die Galaxis besen. Da picke ich jetzt aber rein. Das kann ich nicht nochmal. Ja. Das geht nicht. Sondern Gerti Hornburg anscheinend im Studio auf eine Chaiselongue... Ja, gut, dass ich da wieder... Also am ersten Wort, wo es witzig wird. Ja, klar. Antwort?
Go, Dennis.
Sondern Gerti Hornburg anscheinend im Studio auf eine Chaiselongue gefesselt. einsetzt. Wird. Star Trek-Rolle einsetzt, sondern Gerti Hornburg anscheinend im. Wird. Einsetzt, sondern Gerti Hornburg. Wird. Ich muss das einmal schaffen. Ich kann ihn abbrechen. Antwort. Sondern Gerti Hornburg. Entschuldigung. Antwort: Indem man keine der beliebten.
Oh, Entschuldigung, ist immer sehr weit. Da schon.
Keiner und alle gleichzeitig. Quasi André Schrödingers Nightmare on Quality Street. Kein. Und alle, weil die zweite Szene im Hörspiel wirklich ein Frühstück mit der gesamten Mannschaft ist. Inklusive Kaffee trinken. Alle schlagen sich die Bäuche... Also alles scheiße, die Bäuche voll. Entschuldigung, ich mach noch einen.
Ja.
Ich weiß auch nicht mehr, wo ich herkomme. Alle schlagen sich die Bäuche voll, weil es so gut schmeckt.
Selbst bei Lady Bedford und Holger die Hörspielgurke.
Andererseits ist es ja...
Da sage ich, scheiße.
Bei Frettchen... Bei Frettchen fährt Coppolias Dracula filmen. Bei Frettchen... Oh Gott. Bei Frettchen fährt Coppolias Dracula... Nein, bei Frettchen fährt Coppolias Dracula filmen.
Von dem war ja schon die Rede.
Ja, ja. Bei Frettchen fährt Coppolas... Oh Gott.
Auf Dracula-Film?
Ah, okay.
Bei Frettchen fährt Coppolias Dracula-Film?
Ah, okay. Hm? Kann denn Udo Schenks Rolleninterpreter... Also, gar nichts, dachte ich, ja. Gut betont. Gut reingegangen.
In den 500 Untergeschossen ihrer Studio-Villa nach kacke klingenden Soundsenkeln... Schenkeln zu
fügen. Ui, Udo-Schenkel. Ja. Nee, ich hab ein Mash-up gemacht, ne? Ja, aus dem für alle nicht Englisch.
Helm ab.
Gottes Willen! Es folgt auch noch eine weitere Sequenz im Orion-Style, in der sich die Crew... Oh. Nun, Dirty Diana wird dann nach dem Biss zur immer spezieller Papierschlampe. Naja, ich muss doch auch ein bisschen die Outtake-Ausbeute im Blick haben. Scheiße, ja, und dann liefere ich selber hier. ich muss doch auch ein bisschen die Outtake-Ausbeute im Sinn haben. Mann!
Ihr Zeuge.
Wie ein Mash-up von Katharina Braurens Scheiße, ich verliere mein Gebiss und Hotte Franks Ich will doch nicht.
Auch von Hotte Franks Lampenfieber?
Nee, das wäre zu grausam. Ja, danke, Körting. Im Hörspiel sind mittlerweile jedenfalls alle vom Bild. Bis auf Captain Honecker und Assistentin Stella.
Womit wir beim sechsten Job.
Oh Gott. Da. Es folgt dann noch der Showdown des Hörspiels. Da hört der Satz auf.
Aber geschenkt. Ein Bösewicht. Aber geschenkt.
Ja. Ach, das war der Untertitel von Alien?
Ja.
Ja, geil.
Achso, ich dachte, das wäre Absicht. Ah, okay.
Nein, ich dachte, das wäre ein Film.
Nee.
Ach so. Ja. Ist Alien gar kein Film? Gott, oh Gott, das ist ja auch schick schön. So.
Total den Recall verpasst.
Ja. Cohagen. Hat mich nachhaltig beeindruckt, dieser Scheißname.
Und der Rode auch.
Ja, ging so.
Was mit anderen Worten heißt, dass es in Wahrheit nicht besser wird.
Nachti.